Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Die Champs-Élysées in Paris sind groß, weit, prächtig und unwiderstehlich für die Romanheldin Laura Wassenberg, die Anfang der 60er Jahre zum Kunststudium nach Paris zieht. Lang erstrecken sich die Champs vor ihr, verheißen ein Ende der Sehnsucht nach Weite und Kultur, nach Leben. So läuft Laura Wassenberg die Champs entlang, entdeckt auf einem langen Spaziergang das Paris ihrer Träume und der 60er Jahre und lässt das Nachkriegsköln ihrer Kindheit und das Aufbruchsköln ihrer Jugend Revue passieren. Hinter der autobiografischen Figur Laura Wassenberg verbirgt sich Inge Drews. Malen, Jazz, Lyrik, Satire in »Mein Paris trägt grüne Schuhe« klingt alles schon an, scheint alles schon durch, was Inge Drews in ihrem langen Künstlerleben in die Welt bringen wird. Von diesem Leben und von dieser Kunst wird Inge Drews uns heute, jetzt in der Sendung Menschen erzählen. Herzlich willkommen Inge Drews, herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen. Zu Gast ist Inge Drews. Am Anfang steht der Fragebogen, in dem sich der Gast selber vorstellt. Deswegen bitte Alter.
Ich werde 70 Jahre alt diesen Monat.
Beruf?
Nein, in dieses Jahr.
Beruf?
Ich habe verschiedene Berufe. Ich habe übersetzt, journalistisch gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung an der Uni in Psychiatrie. Ich habe Kunsttherapie studiert. Und vor allen Dingen habe ich Malerei und Grafik studiert. Und ich schreibe aus meinem Herzen. Da möchte ich jetzt nicht sagen, wie das vor sich gegangen ist.
Religion?
Ich habe keine Religion, aber ich habe einen Glauben. Ich bin sehr fromm.
Wenn meine Mutter mein neuestes Buch, Mein Paris trägt grüne Schuhe, lesen würde, würde sie sagen?
Wenn ihre Mutter das liest,
ihre.
Wenn meine Mutter, die nicht mehr lebt, die würde sagen, Kind, was hast du da wieder gemacht?
Und mein Vater?
Mein Vater würde sagen, ja, ja, ja.
Meine erste Lehrerin habe ich geliebt, weil?
Weil sie eine reine Seele war, die uns armen, kriegszertrümmerten und zerzausten Kindern eine Vorstellung vom Leben gab, die wir bis dahin nicht gehabt haben. Das Erste, was sie mit uns tat, war singen.
Dann wurde ich eine schwierige Schülerin, weil?
Weil ich etwas lerngestört war. Ich war in einem Internat, nach meiner wilden Nachkriegszeit als Kind war ich in einem sehr strengen katholischen Internat in Rheinbach bei Bonn, wo mein Leben sich so strikt verändert hat, dass ich das nicht verkraften konnte. Danach war ich dann eine schlechte Schülerin.
An der Kölner Werkschule für Malerei und Grafik habe ich?
Da habe ich meinen Abschluss in freier Grafik gemacht, in allen grafischen Techniken und gemalt habe ich sowieso immer.
Ohne die Künstlerszene, die ich im legendären Campi traf, wäre ich?
Ach, dann wäre ich aber stehen geblieben. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat es mich ungeheuer in Trab gebracht.
Gigi Campi, der in Köln gelebt habende italienische Jazzproduzent, Architekt und Gastronom, war für mich?
Ein Motor, ein immerwährender Motor. Ja, und ja, ich würde, das deutsche Wort ist eigentlich schön, das Wort Auftrieb. Wir gaben uns gegenseitig Auftrieb in einer endlos langen Freundschaft.
Nach Paris musste ich gehen.
Ja, weil es so eine schöne Stadt war. Ich hatte sie eigentlich als ganz junges Mädchen auf einer Postkarte gesehen und dann bin ich ganz schnell dahin gefahren, eine Woche, und habe mich völlig verliebt und wusste, das ist einfach nicht zu machen und dann musste ich es eben machen.
Wenn ich Französisch spreche, höre, wenn mich das umgibt, das Französische, dann?
Dann bin ich im Fluss, dann bin ich in der Seine, dann funktioniert alles.
Mittellos in Paris Kunst studieren geht nur,
indem man verzweifelt daran glaubt. Und vielleicht ist das dann auch gar nicht mehr das Wichtigste an der Sache, sondern nur den Aufenthalt in der Stadt als eine Bereicherung und als einen Lernfaktor auch zu nehmen.
Wer mit Farben umgeht, hat direkt mit dem Himmel zu tun. Weil?
Ja, der Macker hat gesagt, die Farben sind Engel.
Die Beaux-Arts, die schönen Künste, sind schöne Künste, wenn?
Sind schöne Künste, wenn die Künstler in der Beaux-Arts frei bleiben. Ich habe gerade einen Film über die heutige Beaux-Arts gesehen und sie ist genauso wie die alte. Man muss sich selbst entwickeln. Die Studenten leben auch heute ziemlich frei, müssen natürlich ihren ersten Abschluss nach 2 Jahren und so weiter machen. Aber ich habe wieder gesehen, jetzt in meinem Alter, dass es auf die Eigeninitiative ankommt.
Wir Menschen brauchen die Beaux-Arts, die schönen Künste, weil sonst?
Weil wir sonst noch mehr verdummen.
Jazz ist?
Jazz ist pures Leben. Der Swing ist etwas, was anfängt und nicht aufhört.
Ein Gedicht schreibe ich, wenn?
Wenn es zu mir kommt.
Ein Bild male ich, wenn?
Es ist ganz ähnlich.
Etwas ist poetisch, wenn?
Wenn es den Zauber des Lebens hat, noch nicht von den Menschen, von der Menschenzerstörungswut und Gleichgültigkeit, den nicht beraubten Zauber.
Als meine Gedichte das erste Mal im Radio gesendet wurden, war das?
Das war im Deutschlandfunk, ich glaube 1960 oder 61, gesprochen von Eva Schwarz, einer sehr guten Schauspielerin.
Wie war das für Sie?
Das war ein Abenteuer. Ich liebte das sofort, vor dem Mikrofon zu sitzen.
Wenn meine Arbeit Preise bekommen hat oder bekommt, wie den Satyricon in Polen, ist das für mich?
Das ist eine Freude, weil ich so gern in Polen bin, die mich einladen.
Denn überhaupt, wenn Sie Preise bekommen, wie ist das?
Ja, das ist doch eine Art Lohn. Also man ackert als Künstler immer so einsam vor sich hin. Und wenn dann mal etwas ausgesprochen wird, ein Preis ist wie etwas Ausgesprochenes, eine ausgesprochene Anerkennung.
Als ich Mutter wurde?
War das das Allergrößte. Das Wichtigste ist mir, ein Kind zu haben.
Mein Paris trägt grüne Schuhe, weil...
Oh, das zeigt sich in dem Buch, weil sie da hinter diesen grünen Schuhen her ist. Und
Geheimnisse werden hier nicht gelüftet.
Ja, gut.
Laura Wassenberg kommt Anfang der 60er Jahre aus Köln, einem miefigen Köln, in die Weltstadt Paris. Mittellos, um Kunst zu studieren. Während sie über die Champs-Élysées in den Morgen spaziert, kann der Leser fühlen, wie sie mit jedem Schritt von ihrem eigenen Leben Besitz ergreift. Am Ende werden ihre Füße auf ihrem Weg ins Leben grüne Schuhe tragen. Das müssen wir ergründen, Inge Drews. Laura Wassenberg ist ihr literarisches Alter Ego, eine autobiografische Figur. Aber bevor wir das Geheimnis von Paris und das Geheimnis der grünen Schuhe ergründen, bevor wir uns also dieser Geschichte widmen, müssen Sie uns unbedingt die Geschichte dieser Geschichte erzählen. Denn das sind abenteuerliche Umstände, unter denen Sie diese Geschichte von Laura Wassenberg aufgeschrieben haben. Wie ging das? Sie waren weit, weit weg und es war schweineheiß und Sie mussten das aufschreiben. Wie ging das? Was ist passiert?
Die Geschichte ist eben ganz knapp gefasst die Geschichte einer Kurzgeschichte. Meine Tochter hat mich in meinem hohen Alter nach Indien verschleppt und wir waren optimistisch, dass ich dort in der Stadt Auroville, ist wieder ein Thema für sich, in der Stadt Auroville ein Zimmer finden würde, was ich nicht fand. Ich hatte ein Zimmer bis einen Tag vor Weihnachten und Weihnachten schon nicht mehr. Und ich fuhr mit einem, ich hätte auf der Straße, also auf dem Lehmweg Weihnachten liegend feiern müssen. Dann fand ich also kein Zimmer, fuhr mit einem Fahrrad herum und fand auch dann kein Zimmer und endlich fand ich, hat sich eine Dame meiner erbarmt. Diese Dame hatte eine britische Villa mit 37 Katzen darin. Infolgedessen waren aus deren Zimmer immer die Leute geflohen. Die Katzen hinterließen ihre Verdauungsspuren im ganzen Haus. Es war eigentlich ein Haus, das nicht auszuhalten war, aber es hatte eine Terrasse, die oben glühend heiß war. Aber dorthin konnte ich mich flüchten mit meinem Laptop und fand in dem Laptop eine angefangene Kurzgeschichte, die ich schreiben wollte, von 4 Seiten. Diese Geschichte war die Geschichte der grünen Schuhe. Und ich saß in der glühenden Hitze und die Geschichte entwickelte sich. Vielleicht entwickelte sie sich deshalb, weil ich so ganz alleine und gar nichts anderes und sie konnte gedeihen, die Geschichte. Und dann wurden es 300 Seiten.
Ich frage Sie danach, weil wenn man diese Geschichte, die 300 Seiten geworden lang ist, liest, dann spürt man eine Dringlichkeit. Man spürt die Dringlichkeit, dass diese Geschichte erzählt werden musste. Und wenn ich heute gucke, Sie erzählen einen Abschnitt Ihres Lebens, als Sie noch ganz jung waren. Sie erzählen Ihren Aufbruch ins Leben und Sie erzählen Ihnen, wo Sie schon älter sind. Und ich kann sehen, wie sich das mit dem verbindet, was daraus geworden ist. Mir kommt das so vor, als wäre das wirklich die Schlüsselzeit in Ihrem Leben gewesen. Stimmt das? War Paris, das Paris des Anfang der 60er Jahre, wo Sie ein junges Mädchen waren und aufgebrochen sind, die Schlüsselzeit Ihres Lebens?
Ja, ich glaube, dass ein Ausbruch und Aufbruch immer so etwas an sich hat. Entweder gerät man in die Bahnen, die einem vorgesehen sind, was auch sehr einfach wäre und was normal ist. Wenn man aber nun so bockig ist und so eigenwillig, dass das drumherum niemand versteht, dann muss man den Ausbruch wagen. Und indem man das tut, kommt man zwangsläufig zu sich selber, weil man hat ja draußen niemanden. Man muss über die Hürden. Man tut sich etwas an und man gewinnt etwas dabei. Und ich glaube schon, dass das so eine Schlüsselzeit ist in meinem Leben.
Sie mussten vor allen Dingen die Kulisse tauschen. Sie haben ja nicht sich selbst ausgetauscht, sondern die Kulisse. Und das war dieses ja miefige Köln der Nachkriegszeit. Und dann sind Sie zwar hier in Künstlerkreisen gelandet, aber das hat nicht gereicht. Sie haben das im Fragebogen schon gesagt, in Paris, da war das, sage ich es mit meinen Worten, das Leben. Sie mussten erst vom Leben umgeben sein, um dann selber leben zu können.
Ja, von dem, was sich da alles aufgetan hat. Und aber auch von der Tradition einer erhaltenen Stadt, dass eine Kultur noch dasteht in den Gebäuden, in den Gepflogenheiten der Menschen. Die haben ja in der Kriegszeit ebenso wie wir unterdrückt unter den Nazis gelebt und haben sich dann wahnsinnig gefreut, als ihre Stadt befreit war. Die Freude dieser Befreiung, die fehlte mir hier. Hier standen wir auf den Trümmern und da war nichts von Befreiung und Freude, da war einfach nichts mehr vorhanden. Man hat uns niedergewalzt, so.
Ist ja auch eine ganz andere Situation. Sie als Kind nicht, aber die Deutschen hatten ja viel damit zu tun. Die haben sich ja selbst niederwalzen lassen. Das ist ja aber, da empfinde ich ja nicht so ein Befreiungsgefühl, als wenn ich tatsächlich niedergewalzt worden bin. Sie waren auf der Spur der Kunst. Sie haben die Künste als Zufluchtsort für sich entdeckt. Und deswegen wollten sie auch nach Paris. Und sind dorthin aufgebrochen, um Kunst zu studieren. Und in diesem langen, langen, langen Spaziergang, das Ziel ist diese berühmte Académie Julien, also eine Kunstakademie in Paris. Und dann kommen sie da an und dann drehen sie sich rum. Und dann gehen sie da nicht rein. Das müssen Sie mir erklären.
Doch, ich bin reingegangen. Ja, aber das Haus hat mich abgestoßen. Es war so alles so stumpf und bleich und staubig. Und auch die Malstunde war so... Ja, ich sage es jetzt mal, war einfach langweilig. Es war kein Färf, kein Temperament, was ich von Frankreich erwartete. Das war alles nicht da. Und in Wirklichkeit hatte ja auch die Académie Julien jahrelang leer gestanden. Und der muffige Geruch war immer noch darin, der mich wiederum an die Trümmerhäuser hier erinnerte.
Ich wollte gerade sagen, das ist das, wovor Sie geflohen sind. Dann haben Sie genau diesen gleichen miefigen Wasser, wenn man so abgestandenes Wasser, wenn es nicht getrocknet ist, wenn es so fast schimmelig riecht, den haben Sie da wieder gerochen. Und dann sind Sie geflohen. Aber deswegen waren Sie doch gekommen. Was denn dann?
Ich war deshalb gekommen. Ich konnte ja auch immer noch in die Beaux-Arts gehen, wohin ich dann auch gegangen bin. Das war wieder eine andere Geschichte. Aber ich bin dann zurück auf die Champs-Élysées und war ziemlich verstört. Und habe da zum ersten Mal auch diese wunderbaren Auslagen wahrgenommen, die mich sonst gar nicht interessierten. Mich interessierte ja nur die Kunst und die Poesie, das Leben zu retten. Und dann sah ich aber in einem Laden, dazu muss ich sagen, dass meine Mutter wunderschöne Beine hatte und immer wahnsinnige Pumps trug und irrsinnige Frauenschuhe. Der Frauenschuh ist ja was ganz Besonderes in der Geschichte der Menschheit. Ich sah also ein paar grüne Schuhe und das war das Ende der Kunstakademie.
Wenn ich der Geschichte traue, dann hat das ungefähr eine Semestergebühr oder eine Halbjahrsgebühr oder was
ja,
auch
so,
immer
ja, für, gekostet. Ja, für die Stunden des Aktzeichnens.
Was ich mich gefragt habe, ist, ob diese grünen Schuhe nicht genau diese Schönheit waren, die Sie gesucht haben.
Das ist eine wunderbare Frage, weil ich mich immer frage, wie konntest du nur ein paar Schuhe gegen dein Studium? Und die Schuhe waren so wunderbar gebaut. Die Schuhe waren ein Kunstwerk. Ich habe sie jahrzehntelang noch verwahrt. Und das ist eine wunderbare Frage, weil es ja nicht im Leben darum geht, das Akademische hinzukriegen, sondern das Schöne zu lieben.
Ich hatte, deswegen habe ich am Anfang gesagt, und dann sind sie sind diesen langen Weg über die Champs-Élysées gegangen und am Ende sind sie mit grünen Schuhen zurück in ihr Leben gegangen. Also, dass sie sich sozusagen, mit diesen Schuhen beschut, sich ihr Leben auch zutrauen konnten. Das schöne Leben, das, was lebendig war.
Aber das wusste ich gar nicht. Ich war schockiert von mir selber, dass ich nun wirklich das Geld ausgegeben hatte und damit meinen ganzen Pariser Lebenssinn mir genommen hatte. Ich war völlig betäubt und schockiert. Begriffen habe ich das viel, viel später.
Das kann ich echt gut verstehen. Ich war beim Lesen auch ein bisschen schockiert. Ich musste auch ein bisschen, es macht Sinn, aber im ersten Moment habe ich gedacht, nein, ne? Jetzt schmeißt sie das alles weg. Nach 300 Seiten schmeißt sie das alles weg. Da musste ich gut Luft holen, da musste ich gut atmen.
Also ja,
ich kann mir vorstellen, wie schockiert sie selber gewesen
ist. Ja, man steht vor einem völligen Ruin und auch noch im Ausland.
Ja, genau. Einen großen Anteil bei diesem Spaziergang über die Champs-Élysées haben die Erinnerungen an ihre Kindheit und an ihre Jugend. Und davon erzählen wir auch, aber nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute die Künstlerin Inge Drew. Sagt man eigentlich Inge oder Ingeborg?
Also offiziell heiße ich Ingeborg.
Und wie
offiziell
möchten Sie gerne,
Ingeborg
wie möchten
und
Sie gerne
die
heißen?
Freunde nennen mich natürlich Inge.
Also
zu lang.
Soll ich Inge sagen?
Ja, bitte.
Die Künstlerin Inge Drew zu Gast. Und von ihr gibt es viele Dinge, unter anderem Gedichte. Und aus dem Band Die gewöhnliche Sternstunde, darin schreibt sie, schon früh. Nahezu jede Nacht hat das Kind über jene Eltern, die die seinen sind, nachgedacht. Später hat's diese unendlich Vereinten in sich streiten gehört, unaufhörlich gespannt, zwei, die das Kind nicht angesehen. Der Diskrepanzenvibration hielt laut oder leise an. Das Kind kannte kaum einen eigenen Traum. Festung war's, einer allzu vertraut, fremden Macht. Erwachsen geworden, fuhr es fort, über sie nachzudenken, diese leblosen Alten. Inge Drew, wenn wir jetzt über ihre Kindheit sprechen wollen, ist das die Basis von ihrer Kindheit?
Das ist eine Sicht. Wenn jetzt nochmal 10 Jahre vergangen sind, dann erweitert sich eine solche Sicht wieder in etwas anderes. Also das Gedicht beschreibt wirklich, wie der Zustand war. Lange, lange Zeit.
Ich habe den Titel noch verschwiegen, den habe ich extra verschwiegen, weil der Titel das nochmal sehr festlegt, was Sie da beschreiben, der heißt nämlich Okkupation. Also fremde Kriegsmächte, die ein Land okkupieren, besetzen und keinen Raum für das Leben von dem Land, von dem Kind lassen.
Das ist sehr extrem gesagt. Im Grunde sind Eltern immer eine Okkupation.
Sie haben das so extrem gesagt.
Ja, ich habe es so, ja, ich auch. Ja. Ich will es jetzt nur mildern, ich will auch sagen, warum. Die Eltern sind so eine Okkupation, weil sie die Riesen sind. Das ist ja in der Psychologie bekannt, dass das Kind praktisch in einer Monarchie lebt und immer zu tun hat. Natürlich meinen sie es gut. Steht außer Frage. Wenn man jetzt ein so streitbares Ehepaar in sich trägt, das einen gezeugt hat und seine Kämpfe im Kind fortsetzt, dann kommt mit der Zeit etwas zustande. Meine Eltern leben nicht mehr. Die streiten sich in mir nicht mehr. Ich bin von ihnen ihrer beider Pacht, jetzt der friedliche Teil. Diese beiden sind in mir manifestiert und ich kann sie jetzt beide gut leiden. Das war nur ein langer, langer Prozess.
Schauen wir mal in die Zeit, als dieser Prozess angefangen hat, real im Außen, als sie Kind waren und diese beiden großen Riesen sie okkupierten. Das war die Nachkriegswelt, das war das Nachkriegsköln und was ich davon verstanden habe oder was sie preisgeben in ihrem Buch Mein Paris trägt grüne Schuhe, das ist, dass sie mit zwei ganz unterschiedlichen Menschen gelebt haben, die beide auf ihre Art sehr, sehr einsam waren und die miteinander nicht viel Austausch hatten und für sie so eine Art Niemandsland entstanden ist, das aber gleichzeitig ganz eng war.
Das ist sehr gut beschrieben. Ich glaube auch, dass das fast exemplarisch ist. Ich glaube, dass Menschen nicht zueinander passen, dass sie einander lernen können, dass ihnen der Friede beschert werden kann und dass sie, weiß Gott, auch was dafür tun müssen. Diese beiden waren so verschieden, dass sie eine Heidenarbeit miteinander hatten. Aber wenn aber jetzt in einem Kind solche beiden vereint sind, dann lernt das Kind am Ende, sie beide zu verstehen. Und in dem Kind verstehen sich diese Streithähne, die natürlich immer auch was zusammen zu tun haben, sonst hätten sie nicht Kinder miteinander gezeugt, Manchmal gaben sie sich nur die Hand und nachts schliefen sie immer Hand in Hand in ihren Betten. Ja. Und da kann man nichts weiter behaupten. Dann kann man nicht sagen, das ist das zerstrittene Ehepaar. Es war auch das Friedliche. Und so ist das, glaube ich, allgemein. Das Kind hat ja die Macht und das Recht zu verdammen. Erstmal geht das ja los und muss schimpfen. Bis es an sich selbst und an seinen Partnern lernt, dass es dieses Einverstehen, das man so groß erwartet, gar nicht gibt.
Für sie musste der Weg daraus führen. Also sie mussten, damit sie leben konnten, daraus. Und der Weg daraus waren die Künste. Das war ein Weg, den ihre Eltern nicht mitgehen konnten, jedenfalls innerlich nicht, mit Stolz erfüllt. Und so, wenn Eltern sich Dinge für ihre Kinder wünschen, sind sie mit heißem Herzen dabei und freuen sich über jeden Schritt, den die Kinder auf diesem Weg gehen. Das war nicht der Weg, den sich ihre Eltern für sie gewünscht haben. Und ich habe mich dann gefragt, war das ein einsamer Weg, ihn zu gehen, ohne die Zustimmung der Eltern?
Ja, es war sehr einsam und sehr schwierig. Aber es ist auch nicht richtig, dass sie das nur nicht gewünscht hätten. Sie hatten mehr Angst als Vaterlandsliebe. Sie hatten den Krieg. Meine Mutter hatte zwei Kriege. Die war eine Kriegsweise aus dem Ersten Krieg. Sie hatten also dieses ganze Kriegsgeschehen hinter sich und nichts mehr als Existenzangst. Wenn dann so ein verträumtes Kind daherkommt und sagt, ich werde Malerin, dann denken sie sich sofort was aus, wie das denn auch zu einer Existenzlage Grundlage werden könnte, indem man angewandte Grafik macht. Oder dann denken sie sich sofort was aus, dass dieses Kind gerettet werden kann. Das geht dem Kind endlos auf die Nerven.
Sie haben sich natürlich dann auch wirklich ein Extrem gesucht. Also von Menschen, die in ihren Existenzen so erschüttert werden wie Menschen im Krieg, sich dann die Künste zu suchen. Wer sagt das? Ich glaube, Hilde Domin sagt das. Ich setze meinen Fuß in die Luft und ertrug. Wer war das? Hilde Domin, ne? Ich bin nicht ganz sicher. Aber jedenfalls ist das ja ein Metier, ein Bereich, wo es unsicherer nicht geht.
Aber sie hatten das auch. Ich setze meinen Fuß in die Luft. Sie sangen sonntags bei Sonntagsfahrten im Auto, sangen sie alle einträchtig ihre Lieder zusammen. Und dann zitierte mein Vater Nikolaus Lenau, lieblich war die Maiennacht, ganz mit kölschem Unterton. Das ganze Gedicht geht über zwei Seiten, das konnte er ganz auswendig und war hingerissen an seinem Lenkrad über die Schönheit der Sprache von Lenau. Also sie hatten
Eltern
es auch.
Haben kräftig Schönheit in sie gesät. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass sie in das andere Leben, das es in Köln auch gab, nämlich das Leben in einer Künstlerszene, mitbekommen haben als junges Mädchen im Campi. Und darüber sprechen wir gleich. Mit einer Künstlerin in der Sendung Menschen im Domradio reden wir natürlich über Kunst und über Künstlerszenen. Und dann müssen wir in Ihrem Fall über das legendäre Campi in Köln sprechen. Ich habe schon gesagt, Gigi Campi war alles Mögliche. Es war ein Jazzproduzent, es war ein Künstler, es war ein Architekt und es war ein Gastronom. Und als Gastronom hat er die ganzen Künstler empfangen. Wie war das als junges Mädchen? Wie haben Sie das Campi entdeckt?
Oh, das war eigentlich ein bisschen bescheiden. Es gab in der Hohe Straße eine Milchbar. Es gab in Köln drei Milchbars, glaube ich. Und dort konnte man dann Jazzmusik hören, in zweien von den dreien, glaube ich. Und ich war, glaube ich, 16 Jahre alt und geriet in diese Milchbar und hörte da Jazzmusik und trank Himbeermilch.
Himbeermilch. Mit oder ohne alkoholischen Zusatz?
Nein, auch was, ich hatte noch ein Kind praktisch. Und dann sah ich diesen verrückten Campi, der immer die Jazzplatten auflegte. Und ich hatte aber schon im Musikhaus Fürth, das war auch sowas ganz Altmodisches in Köln, in der Nähe vom Hahnentor. Da hatte ich schon die erste Louis Armstrong-Platte mir erworben, eine 45er-Platte, ganz kurz, mit Dark Eyes oder zwei oder Body and Soul. Und die hörte ich von morgens bis abends zum Schrecken meiner Eltern, hörte ich diese winzige Platte auf einem winzigen Plattenspieler und dann entdeckte ich die Milchbar. Und da gab es große Platten und ganz große Produktionen und dann lernte ich alles diensteifrig über Jazz, wer die großen Musiker waren und musste dauernd dahin. Ich wusste das aber selber nicht, dass ich so vernarrt in diese Musik bin, weil sie mir
Wie,
bis
Sie
heute,
wussten das nicht? Sie haben es doch den ganzen Tag gehört.
Ja, ich wusste aber nicht, was das war. Ich wusste nicht, dass das für mich das Lebendige an sich bedeutet. Mhm. So wie sie wahrscheinlich für die Schwarzen ursprünglich das Lebendige war, was sie im Leben gehalten hat. So.
Das heißt, Sie waren ja sowieso auf der Spur nach dem Leben und Sie haben es in der Jazzmusik gefunden. Aber es sind ja da nicht nur einfach Es gibt ja nicht nur Himbeermilch und es gibt Musik und sonst ist da im Raum nichts. Da gibt es ja noch ein paar Menschen drumherum.
Ja, das bildete sich dann. Das bildete sich im Campi unweigerlich, denn die Paar, die in diesem Musikhaus Fürth auf dem kleinen Bänkchen saßen und Frau Fürth, alte Frau Fürth, brachte immer ein Tässchen Kaffee dazu. Man saß auf dem Holzbänkchen und hörte die großen amerikanischen Musiker. Und wenn man denen das Geld zusammengekratzt hatte, kaufte man sich eine Platte, die unterwegs dann auch ausgeliehen wurde mit anderen. Die war immer unterwegs, die Platte. Der Weg von Fürth führte automatisch zum Campi und das wurde, ging dann immer weiter. Und als in Köln sich in den 70er Jahren dieser Boom an Kunst und Musik, auch in der neuen Musik, in der elektronischen Musik und so weiter ausbildet und hier im Theater die Hölle los war, da traf sich alles im Campi, das gab sich die Hand. Und da der Gigi ein so geistreicher Mensch war, er hat mal gesagt, jeder ist mein Freund, bis er mir das Gegenteil beweist. Das war so einer seiner Kernsätze. Immer freundlich auf Leute zuzugehen.
Die meisten Menschen machen das ja umgekehrt. Die Welt ist so lange mein Feind, bis sie mir das Gegenteil beweist.
Ja, leider.
Da kommt man nicht so weit mit wie mit dem Spruch.
Ja, und das ist auch noch was anderes, was ich dazu sagen muss. Der Gigi hat auch so immer einfache Sätze. Er hat gesagt, mal ganz leise, ich habe an alles geglaubt. Und aus diesem Motor hat er auch alles geschaffen, weil die Umwelt, er war genauso unverständlich für die Umwelt wie ich. Also er war das Kind von Immigranten, die hier mühsam ein Geschäft aufgebaut haben. Und er wagte Dinge, die einfach international bekannt wurden.
Aber deswegen habe ich eben nach den Menschen, die es außer Himbeermilch und Jazzmusik in diesem Raum ja gegeben haben muss, gefragt. Denn was sie als junges Mädchen auch entdecken konnten, waren erstens, gibt es noch andere, die sind so wie ich. Und zweitens, die leben das. Also die leben das nicht im Geheimen und sehnen sich und sehnen sich und sehnen sich ihr ganzes Leben lang, sondern die gehen halt jedes Risiko ein, dann sind sie eben anders, dann hören sie eben andere Musik und dann machen sie ihre Kunst. Also hat sie das nicht unglaublich ermutigt?
Ja, das war auch eine Verwirklichung. Ich hatte ja als Junge, ich war ja ein Schwärmer, ich hatte ja schon alles gelesen über die Pariser Zirkel, als der Picasso nur Wasser trank und der Cendrars mit seiner abgehackten Rechten links zu malen begann und zu schreiben. Und also alles, was sich in den Pariser Künstlerkreisen während des Krieges ereignet hatte, wie die sich alle getroffen hatten und was für eine tolle Atmosphäre, betrete ich das Campi und da ist so etwas.
Genau,
es ist nur im Verhältnis zum weißen Paris, es ist das schwarze Campi gewesen, wo die ganzen schwarzen Musiker auch verkehrten.
Also alles eine Nummer kleiner?
Nee, nicht eine Nummer kleiner, anders.
Eine Nummer anders? Also nicht auch kleiner im Sinne von also der große Picasso und die große Paris-Welt, die große Pariser Welt, muss ich sagen, sondern im kleinen Nachkriegsköln, also anders, aber auch kleiner?
Ja, nein, es war ebenso groß und so weltwichtig, aber es betraf nicht die Malerei. Es betraf wirklich die Jazzmusik primär, wenn auch alle, die Bruno Maderna kamen und Luigi Nono und was weiß ich, alle Großen dieser Zeit kamen aus der Musik auch ins Campi oder aus dem Theater, mit der Malerei nicht so. Da war der Herr vor dem Berge von der Kölner Werkschule, der immer ganz langsam sprach. Nehmen Sie das Grün, das hebt. Und er sagte, drehen Sie das Blatt herum. Es geht auf der anderen Seite auch noch.
Also der Versuch, die Kunst in Köln zu leben, war die Grafikschule. Das hat eine Weile funktioniert, aber dann hat es nicht mehr funktioniert. Sie mussten nach Paris. Wir gehen mit Ihnen nach Paris in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Es gibt einen Satz von Jacques Prévert in einem Gedicht. Ich möchte diesen Satz sagen, weil wir Menschen alle uns nach dem heilen Garten sehnen, dass irgendetwas ohne die menschliche ewige Zerstörung ist. Der Satz heißt: Le jardin reste ouvert pour ceux qui ont aimé.
Der Garten bleibt offen für die, die geliebt haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist Inge Drews, die uns Jacques Prévert mitgebracht hat, einen französischen Dichter. Und sie haben uns den Satz mitgebracht, dass der Garten offen bleibt für die Menschen, die lieben. Dass sie was Französisches mitbringen, das wundert mich ja gar nicht, nach allem, was wir schon gesagt haben. Dass sie einen Garten mitbringen, schon. Was für ein Garten ist das denn?
Das ist eigentlich die erhaltene Natur. Und ich habe so solche Angst, dass wir das langsam ganz kaputt kriegen. Ich habe einen Film gesehen, was in Indien zurzeit passiert, dass man den Dorfbewohnern das ganze Land nimmt, um Bauxit auszugraben. Das ist aber nur ein Beispiel. Ich habe eine schreckliche Angst vor der Zerstörung dieser Erde. Und ich habe eine Vision, dass diese ganze Erde hinübergerettet wird.
Wohin?
Das ist nicht zu beschreiben. Also, das ist wie die Wiederauferstehung. Mhm. Und zwar die gesamt. Dabei habe ich aber dann die Bedenken, wenn all diese Menschen, die Zerstörer und die ganzen Tyrannen, mit wiederbelebt werden, dann wird es ja wieder die gleiche Welt. Und jetzt kommt die Frage, ob alle Menschen wieder auferstehen dürfen oder nicht. Und da ist der Satz von Prévert für mich die beste Selektion. Die geliebt haben.
Also die Frage ist einfach das, woran sie es messen ist, lieben die Menschen?
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht einfach nur die Liebe zwischen einem in einem Paar meinen.
Nein, die Liebe in der Pflanze zu leben, sich zu öffnen, dem Licht entgegenzugehen. Das ist alles sind alles Formen der Liebe. Das Leben selbst ist, glaube ich, ein liebendes Wesen. Wir kriegen es immer wieder hin, dass wir auch unsere Sicht auf das Leben verändern, indem wir ja all die Zerstörung immer vor uns haben und darüber nachdenken müssen.
Ist dann der Garten, von dem Jacques Prévert spricht, die Natur, wie Sie gerade gesagt haben, oder das Paradies?
Ja, das Paradies ist mir zu dick aufgetragen. Das ist mir zu schön, ne? Zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube,
dabei haben Sie so viele paradiesische Geschichten geschrieben.
Ja, die sind ja auch ironisch.
Die sind sehr ironisch. Die sind eigentlich sogar sehr böse. Nicht mal Gott kommt gut weg in diesen Geschichten.
Ja, das ist ja die Frage.
Als Kneipenwirt kommt er nicht gut weg, muss ich mal sagen.
Ja, die monotheistischen Religionen haben ja auch sehr viel Kriege ausgelöst, dass Menschen gegeneinander sind und so weiter. Deshalb weiß ich das nicht so genau, ob man in seiner Frömmigkeit einen Gott benennen sollte. Mhm. Oder so wie die Zen-Buddhisten es einfach offen lässt, das Höhere und Weitere.
Aber wenn man es tut, dann bekommt er jedenfalls bei Ihnen sein Fett weg. Also, was ich sagen wollte, Sie sprechen aber übers Paradies oder Sie schreiben übers Paradies. Auch wenn es Ihnen jetzt hier an dieser Stelle, dieser Garten, also man könnte ja sagen, das ist einfach eine Metapher. Der Garten, das Paradies bleibt für die offen, die lieben.
Ich glaube, das Paradies ist fühlbar jedem Menschen. Und sei es auch nur im Gewissen, dass er das Gewisse weiß, wie es besser wäre und richtig und schön und gewachsen. Und nicht umgebracht.
Im Domradio Inge Drews zu Gast in der Sendung Menschen. Inge Drews, mit ein paar Ersparnissen nach Paris aufbrechen. Das klingt ungefähr so wie die Auswanderer, die nach Amerika ins gelobte Land wollten. Und wehe, sie kamen auf Ellis Island an und wurden erstmal aussortiert. Wie gelobt war denn das Paris, als sie dann wirklich da standen, ganz alleine und mit eigentlich gar kein Geld?
Ja, das war so. Wie immer so Auswanderungen nach weiter oder auch etwas näher wahrscheinlich stattfinden. Ich konnte das Zimmer erstmal nur ganz kurz bezahlen. Dann musste ich mich aufmachen, einen Job zu finden, als Au-pair oder so.
Sie mussten ja erstmal ein Zimmer finden.
Ja, ich hatte ein kleines Hotelzimmer, ein paar Tage.
Genau, wollte ich gerade
so
sagen.
So, und dann wusste ich, jetzt muss es sein, aber ich war im Juli, August in Paris und die Pariser waren alle verreist ans Meer. Und da gab es in der Alliance Française dann auch keine Zettelchen, wo man einen Job finden könnte. Und eine Freundin hat, die auch schon in Paris gewesen war, die sagt, ich war bei Amerikanern und die suchen Au-pair-Mädchen und die sind da bei der Botschaft beschäftigt. Und dann habe ich die in Köln angerufen und das waren schwierige Wege. Und dann habe ich diese Amerikanerin gefunden, deren Kind ich verwahrte ein Jahr lang. Also dieses Kind habe ich sehr geliebt, das war der kleine Tom. Den kannte man schon auf der Straße mit mir, der trug immer so amerikanische Mäntelchen und Kappen und war ein witziges Kind, den habe ich ein Jahr lang betreut.
Wie alt war der denn?
Der war noch nicht ein Jahr, der lernte gerade laufen, also das wuchs richtig zusammen. Mhm. Ich habe das gern gemacht.
Also, Sie standen dann wirklich mit dem Rücken an der Wand und wenn Sie nicht unter den Brücken der Seine schlafen wollten, mussten Sie eine Lösung finden. Hat das denn Paris irgendetwas von seinem Charme genommen?
Ja, es waren enorme Ängste. Denn irgendwie wird einem ja dann plötzlich klar, wo landest du? Du kannst du überhaupt noch die Eisenbahn zurück nach Hause? Willst du ja gar nicht, aber könntest du die Eisenbahn bezahlen? Musst du jetzt zur deutschen Botschaft gehen und sagen, ich bin hier mittellos oder so? Die Ängste sind schon da.
Und haben die Ängste gemacht, dass sie eine Lösung gefunden haben?
Mhm. Es kommt aber auch etwas von außen immer auf einen zu. Es ist wie das Gedicht, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Also, das Leben wie ein Poesiealbum in Paris ausgerechnet?
Ja, es kommt immer. Ich glaube, wenn man nach draußen geht, man muss hinausgehen, damit etwas auf einen zukommen kann.
Das heißt aber, Sie hatten das auch alles gar nicht geplant. Also ich glaube, wenn eins von meinen Kindern auf die Idee kommt, mal ins Ausland zu gehen, dann würde ich vielleicht gucken, dass es eine Bleibe hat und dass es auch zu essen hat.
Ja, das ist auch in der heutigen Zeit so etwas völlig anderes. Meine Tochter hat fast die ganze Welt gesehen und plant wie der Teufel über das Internet. Da geht fast nichts schief. So eine Welt gab es ja gar nicht. Der Zug nach Paris fuhr 8 Stunden über Namur und dann kam er morgens an und der war auch teuer. Also es gab diesen ganzen Komfort ja nicht, den wir haben.
Das hat mich auch gewundert, weil Sie haben es sich ja zur Tradition gemacht, dass Sie, wenn Sie am Gare du Nord ankommen, erstmal frühstücken. Aber das liegt daran, dass Sie am frühen Morgen ankamen, das erste Mal,
ja,
oder?
Ja, das ist so ein Wiedererinnern. Hm. Ich mache sogar ein mitgebrachtes Picknick auf einem Bänkchen auf dem Gare du Nord und gucke mich da um und bin dann einfach so, denke ich, jetzt bist du wieder zu Hause. Hm. Ich gehe nicht in ein Café, ich esse mein Butterbrötchen auf der Bank wie ein Penner.
Sie sind dann angekommen, also Sie haben diesen Job bekommen, aber Sie waren ja gekommen, um Kunst zu studieren.
Ja.
Also die Akademie Julien ist es nicht geworden, das haben wir schon gesagt, aber haben Sie das denn dann gemacht in Paris? Haben
ich
Sie
hatte
Kunst
also
studiert?
Zunächst bei der Amerikanerin einen Halbtagsjob von 5 Stunden, das Kind zu verwahren und so ein bisschen im Haushalt auch zu helfen. Dann fand sie das aber so reizend mit mir und sagte, kannst du das nicht den ganzen Tag machen? Und da ich ein gutmütiges, dummes Schaf war, habe ich das dann angenommen und mir blieb nachher gar keine Zeit mehr, in die Akademie zu gehen. Ich bin dann zwar ein paar Mal dahin gegangen, aber es wurde immer weniger und ich machte so meine Pariser Erfahrungen. Ich lernte zum Beispiel bei der Amerikanerin hervorragend Englisch, weil ich den ganzen Tag mit ihr quatschte. Ich konnte danach auch wunderbar ein Englischexamen ablegen.
Waren Sie nicht dahin gegangen, um Französisch zu lernen?
Ja doch, das lernte ich natürlich auch. Aber ich kam etwas dazu, was ich nicht geplant hatte. Ne? Und das Kunststudium habe ich ja dann anschließend in Köln alles nachgeholt. Immer so peu à peu.
Haben Sie denn in Paris, außer dass Sie andere Mädchen kennengelernt haben, die auch in Chambre de Bonnes, also in diesen Dienstbotenzimmer, die es in Paris eigentlich immer so im 6. Stock gibt, kennengelernt haben. Haben Sie denn auch Künstler kennengelernt?
Ja, ich habe da, weil ich ja wieder in den Jazzkreisen verkehrte, sehr viele Künstler kennengelernt. Das war eigentlich mein Leben dann auch.
Wie haben Sie die denn gefunden, die Jazzkreise?
Durch die Jazzkeller. Ich ging in das, also erst war ich 3 Monate da und ich dachte, jetzt vereinsamst du, jetzt hast du nichts mehr. Und dann habe ich an einem Abend um 11, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss damit, habe ich die Metro genommen und bin zu Chamäleon gefahren. Das Chamäleon war ein Jazzclub in der Rue Saint-André des Arts, wo nur selten Live-Musik war und immer die ganzen klassischen Platten liefen. Aber manchmal unten in den Keller die Jazzmusiker kamen und dann spielten. Und das war für uns Studenten und junge Leute, war das nicht teuer. Man konnte dann ein Bier bestellen und man musste keinen Eintritt zahlen. Und da war ich dann ständig in diesem Chamäleon. Und da hat zum Beispiel abends mal der Bud Powell gespielt, der mir ein sehr verehrter Pianist immer noch ist. Das habe ich auch beschrieben. Der war schon umnachtet, der kam die Treppen runter und setzte sich ans Klavier und spielte Polka Dots and Moonbeams. Und dann war das waren so Ereignisse, die kann man gar nicht, die könnte man auch nicht anstreben. Das ist, was aus der Welt auf einen zukommt.
Sie sind dann von Paris wieder weggegangen, um dann endlich zu malen und Kunst zu studieren. Unser Thema heute in der Sendung Menschen ist die Kunst, weil wir eine Künstlerin zu Gast haben, nämlich Inge Drews. Sie waren in Paris, Sie haben da Arbeit gefunden, Unterkunft gefunden, Sie haben Ihren Jazz wiedergefunden und dann sind Sie nach Köln zurückgegangen und haben endlich Kunst studiert. War das dann so, wie Sie das wollten? War das dann das wirklich, was Sie wollten?
Nein, da kamen natürlich die Hemmnisse in Köln, jetzt türmten sich vor mir auf. Jetzt war ich wieder zu Hause und musste hier Geld verdienen. Und dann muss ich erstmal einen Job finden, so wie in Paris auch. Und dann tat sich eine Gelegenheit auf. Eine Freundin sagte, ich arbeite hier in einer amerikanischen Firma. Dachte ich, prima, von der Amerikanerin zur amerikanischen Firma. Und die haben mich dann auch akzeptiert, habe ich sehr gut verdient, in einem amerikanischen Institut. Und da habe ich erstmal mein Englisch gebraucht. Mhm. Und dann kamen so viele Jobs, einfach Jobs immer mit den Sprachen, weil das bot sich an. Ich war ja nicht ausgebildet als Bürokraft.
Aber die Jobs waren ja einfach nur zum Broterwerb.
Nur, ja.
Darum ging es Ihnen ja nicht wirklich. Mussten Sie sich denn hier bewerben an der Kunsthochschule oder wie ging das?
Ich bin zunächst in die Aktzeichenkurse von Herrn Gerster gegangen. Das war so ein sehr guter Lehrer und habe auch ein bisschen Keramik studiert und alles, was man so nebenher machen konnte. Und dann wollte ich mich immer einschreiben. Da ist mir aber, glaube ich, die Heirat auch dazwischen gekommen. Ja, dann bin ich zum Deutschlandfunk gegangen. und war dort auch in der Literaturabteilung und lernte meinen Mann kennen, der Sprecher war und Schauspieler, also ein ausgebildeter Schauspieler. Mhm. Und dann bin ich, folgte dem Manne nach, habe ich geheiratet in Norddeutschland. Dann war das mit dem Kunststudium erstmal wieder unterbrochen.
Aber nur das Studium, Sie haben doch dann gemalt.
Gemalt habe ich immer. Ich habe auch, mein Mann malte auch, wir haben auch zusammen, wir haben immer produziert. Also es waren immer Werke vorhanden, das ging immer weiter. Ich kann das auch heute kontinuierlich verfolgen, wie sich der Stil so langsam ändert und wie vielerlei vorkommt. Die Kohlezeichnung, die Federzeichnung und das Aquarellmalen und was es so an üblichen Traditionen gibt.
Das heißt, Sie brauchten das Studium eigentlich gar nicht?
Das habe ich mir jetzt mal überlegt, dass das Wichtigste sind die Autodidakten. Also ich glaube, dass was man wirklich entwickelt, ist immer autodidaktisch. Das andere lernt man, wie man in einem Studium lernt, wie man eine Sprache grammatikalisch lernt und auch da autodidaktisch sie aufschnappt mit den Ohren und mit dem Verstehen. Dass also immer die innere Fähigkeit oder Hinwendung zu einer Sache das Wichtigste ist.
Mhm. Die Farben sind ja die Engel. Und die Poesie, haben Sie gesagt, im Fragebogen, ohne die geht gar nichts. Wie haben Sie das denn geschafft, sich in einem ganz normalen Leben mit vielen Jobs, sich die Farben und die Poesie zu bewahren?
Das ging immer einfach weiter. Ich erkundigte mich dann, wo man Gedichte veröffentlichen kann. Weil in Paris hatte ich auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Und dann fand sich der V.O. Stomps, der hatte in Stierstadt im Taunus in einem Schloss eine Druckerei und druckte Gedichtbände. Alphabet hießen die, auf Packpapier. Da sind denn meine ersten drei Gedichte erschienen. Und das eines davon war ein französisches. À Paris, naturellement dans la pluie, il y a quatre chiens de la famille Fifi. Fifi le premier, Fifi le deuxième, Fifi le troisième. Mais ce n'est pas assez pour faire un poème.
Ja.
So was, so kleine Sachen ja. Habe ich da hingeschickt.
Also vielleicht übersetzen, also das ist das Paris unter dem Regen, das ist das Paris der vier Hunde. Jetzt versuche ich das mal, weil ich das gerade auch gehört habe zum ersten Mal. Und dann gibt es die vier Fifis, Fifi den ersten, den zweiten, den dritten. Aber das ist nicht genug, um ein Gedicht zu machen. Das reimt sich jetzt nicht im Deutschen, aber im Französischen.
Ja, das ist deshalb, weil es sich so reimt im Französischen.
Also so Miniaturen haben Sie gemacht.
Ja.
Das Malen, waren das auch Miniaturen?
Ich habe in Paris in meinem Chambre de Bonne auch gemalt. Ich habe diese Bilder noch. Ich habe mir richtig kleine Leinwände gekauft.
Ja, waren das Miniaturen oder waren das auch große Bilder?
Nee, der Platz war ja gar nicht vorhanden.
Ja, später im Leben. Ich rede ja nicht nur
später
über Paris.
Waren es größere. Und die größten waren ganz zum Schluss, hatte ich eine Galerie in Köln und der Galerist sagte, nun mach doch endlich mal richtig was Großes. Und da habe ich so wie Matisse, so ganz runde Formen, so, wo man mit dem Arm, wo man richtig Körperbewegung beim Malen hat. Dann habe ich so große Körperbilder gemacht. Das war dann die letzte große Ausstellung.
Was heißt das? Dann hatte ich eine Galerie. Also einen Galeristen, der ihre Werke ausgestellt hat?
Ja, das war die Multimedia-Galerie. Die hatten auch in Bonn eine Galerie. Und ich habe in der Handwerkskammer in Köln gibt es auch so eine große Galerie.
Wie ist der denn an Sie gekommen? Also Sie haben sich ja jetzt nicht in der normalen Kunstwelt bewegt.
Ich habe immer Galeristen gehabt, in vielen Städten.
Wie ging das denn?
Das fing aber dann an, als ich in der Kölner Werkschule meine Radierungen gedruckt habe. Dann hatte ich endlich ein Potenzial. Ich habe etwa 100 Radierplatten gedruckt. Ich bin immer so neben meinen Jobs mit dem Fahrrad, mit eingeweichten Papieren zur Werkschule gefahren und habe da ich habe auch zum Teil die Radierungen im Wald gemacht. Ich nahm das Brettchen mit und eine Zinkplatte und die Nadel und habe immer so direkt, ich habe wenig vorgezeichnet, habe immer so spontan diese Radierungen gemacht. Porträts und so märchenhafte Szenen und sowas. Und die habe ich in Galerien untergebracht. Bin ich mit meinem R4 herumgefahren und habe die überall in Kommission gegeben.
Und daraus ist dann, da sind welche gedruckt worden und die haben dann Galeristen entdeckt.
Ja, die haben mich auch gerne genommen. Aber es kam nie genug Geld dabei zustande, dass man einen Monat davon leben konnte, weil das ist so vage. Man weiß nicht, was verkauft wird.
Da ist dann das durchgekommen, was Ihre Eltern immer im Blick hatten, dass man mit der Kunst sich nur schwer eine Existenz erarbeiten kann.
Man kann es quasi gar nicht. Also ein Künstler ist ein potenzieller Selbstmörder, wenn er das wirklich vorhat. Denn da kommt einem ja nichts entgegen. Entweder hat man die Ellbogen, sich auf dem Kunstmarkt durchzuschlagen, was nie meine Sache war. Das sind nicht die Methoden, die ich liebe. Und oder man muss sich mit was anderem helfen. Und da ich die Sprachen gelernt hatte, ging das wunderbar mit den Sprachen.
Wie war denn das Verhältnis? Also jetzt von der Arbeit, die Sie mit Sprachen, also von der Zeit, die Sie mit Sprachen gefüllt haben und die Sie mit Kunst gefüllt haben?
Ich habe immer versucht, das halbtags hinzukriegen, so 5 Stunden. Und den Rest der Zeit dann wieder schnell in die Schule zu rasen. Oder meine Wohnungen waren immer auch Arbeitsräume. Und dann hatte ich auch noch ein Kind nach der Ehe. Ich habe also den Job, das Studium und das Kind irgendwie aufteilen müssen, wie ich das hinkriege.
Wie haben Sie sich denn gefühlt? Also man gibt sich ja auch eine Identität. Also haben Sie eher das Gefühl gehabt, ich bin eine Fremdsprachensekretärin oder eine Dolmetscherin oder eben die Jobs, die Sie gemacht haben? Oder waren Sie immer eine Künstlerin mit einem Broterwerb?
Ja, immer. Das war immer Mittel zum Zweck, das Geld verdienen. Aber es ist schön, Sprachen gelernt zu haben. Es ist auch ein schönes Gefühl.
Aber ich will nochmal bei der Kunst bleiben. Ist es denn dann so, dass, wenn man von der Kunst nicht leben kann, sie trotzdem das Gefühl hatten, ich bin einfach auch ein vollwertiger Künstler, eine Künstlerin, ohne dass ich davon leben kann?
So, jetzt muss ich was anführen, was ich letzte Woche im Fernsehen gesehen habe. Und zwar einen Film über die Beaux-Arts. Mhm. Da kommt ein Student vor, den man nicht akzeptiert hat. Also der ihn bei der Zwischenprüfung durchgefallen ist und der sagt dann, ein Künstler ist, wer bei dem Misserfolg Künstler bleibt.
In der Sendung Menschen im Domradio heute zu Gast die Künstlerin Ingeborg Drews. Wir haben jetzt viel über die Kunst gesprochen, sie malen und sie schreiben, aber in den 90er Jahren waren sie in Köln eingeschrieben für Kunsttherapie und Psychologie und haben ihr Diplom im Fach Psychiatrie mit einer Arbeit über Friedrich Nietzsche gemacht. Und dann haben sie ihren Abschluss an der Uni zu Köln gemacht bei Meinhard Adler. Was ist das für eine Wendung in ihrem Leben gewesen, dass sie nicht mal hier ein bisschen Psychologie und da ein bisschen was gehört haben, was man einfach für sich selber interessant findet, sondern dass sie eben in den 90er Jahren nochmal richtig studiert haben, das zum Abschluss gebracht haben und zwar Psychologie studiert haben, ausgerechnet.
In der Zeit, in der ich mit dem Uni-Studium anfing, war ich etwa 50 und es ergab sich in der Kölner Uni, da man das Fach Kunsttherapie dort etabliert hatte, das war der Professor Richter, der hat es innerhalb der Heilpädagogik eingerichtet. Da gab es eine Möglichkeit, dass man mit seiner Malmappe dahin ging und seinen malerischen Werken und sagte, ich bin doch eigentlich geeignet für Kunsttherapie, wollen Sie nicht mal sehen? Und da war die Frau Professor Wischelhaus, die hat damit begonnen, unter Richter, und hat die Mappe gesehen, hat gesagt, selbstverständlich, Sie können bei uns studieren. Und da habe ich mich sofort eingeschrieben und bin aber hauptsächlich zu den Vorträgen von Richter gegangen, weil er eine solche Koryphäe war und ein solches Kunstwissen hatte und er malte selber. Parallel dazu habe ich bei 2 Psychologieprofessoren studiert, die sehr, sehr gegensätzlich waren. Das eine war der Johannes Wickert, der auch wieder ein Maler war. Der war Kirchenmaler und hat hier in Köln sehr viel ausgestellt, lebt heute in der Eifel und arbeitet als Kirchenmaler, so ein altmodischer Beruf. Dieser war auch studierter Physiker, also das waren alles so multiple Persönlichkeiten, der Richter wie auch der Johannes Wickert. Und ich blühte da auf und zum Beispiel hat der Wickert sich immer für die Vorlesungen ganz viel vorgenommen und die Studenten waren ermüdet, das war ihnen zu viel. Und dann sagte er dann zu Dutzendi und sagte, könnt ihr denn noch, wollt ihr noch was hören? Und dann saßen die mit eingeschlafenen Gesichtern da, nur eine alte Frau stand auf und schrie, ja, und das war ich. Und dann haben wir uns immer unterhalten. Ich habe mich mit meinen Professoren unterhalten über Malerei und ich war in der Uni zu Hause.
Was war denn das Movens? Also was war das, was Sie bewegt hat, das zu machen? War es die Kunst wieder oder
ja,
war es die Therapie oder die Psychologie?
Nein, es war die Kunst und mit der Kunst etwas anzufangen. Das Wort Kunsttherapie ist ja ein ganz blödsinniges Wort, ist ein dummes Wort. Also man kann sagen, die Kunst therapiert sowieso. Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, werden heiler, glaube ich. Die sich mit Musik beschäftigen.
Wenn es wirklich Kunst ist.
Ja, wenn es echte
nicht,
Kunst ist.
Wenn es nicht ein Kitsch oder was Sentimentales ist.
Ja, mit Kitsch überhaupt nicht. Und deshalb habe ich auch das Werk geschrieben über den Kitsch, der ja eigentlich das Simili gegenüber der Kunst darstellt und die schädlichen Wirkungen des Simili. Gerate aber mit allen Leuten sofort in Streit darüber, deshalb wollen wir das hier gar nicht ausbreiten.
Aber ich weiß nicht, ob wir Streit darüber kriegen.
Ich glaube, wir nicht, aber also, draußen. Also das Wort Kitsch ist ein richtiges Reizwort.
Also, Sie haben doch die Kunst gesucht, aber Sie haben dann Ihre Arbeit über Nietzsche geschrieben.
Das war eine Frage der Philosophie. Und das war eine Frage der Sprache. Ich habe festgestellt, dass Nietzsche in verschiedenen Phasen sehr verschiedene Sprachen spricht. Mal spricht er fast journalistisch, mal spricht er wie ein Pastor, mal spricht er ganz modern, in ganz modernen Sätzen. Und dann habe ich das auseinandergenommen und habe so seine drei Dekaden bis hin zu seinem Untergang beschrieben und habe anhand von Sprachbeispielen, das ist mir sowieso angelegen, ich habe auch die Nazisprache auseinandergenommen in meiner Doktorarbeit, weil die Nazisprache dekouvriert so viel, was mit diesen Menschen los war. Mhm. Und bei Nietzsche dekouvriert es auch, welche inneren Zustände er wohl hatte. Und das habe ich versucht anhand der verschiedenen Sprachformen, die ihm so herausgerutscht sind, würde ich sagen. Ich glaube, dass ihm das gar nicht bewusst war.
Also auch da war es dann ein künstlerisches Interesse in dem Fall an der Sprache, also an den Bildern und an der Sprache. Kommen wir doch gerade nochmal auf dieses, sagen Kunsttherapie ist ein schreckliches Wort. Also das glaube ich tatsächlich, dass Kunst heilen kann, wenn es aber Kunst ist, nicht wenn es irgendwie nicht in diesem Bereich vordringt.
Ja, das ist auch die knifflige Sache in der Kunsttherapie. Es gibt Menschen, die sitzen in Altenheimen und schmieren die Blätter voll. Und dann findet das in einem Raum statt, der Kunsttherapie heißt, genannt wird, für Raum für Kunsttherapie. Das Gleiche habe ich in Meerheim in der geschlossenen Abteilung für psychisch Kranke gemacht. Und da entwickelten sich Dinge, die ich überhaupt nicht vermutet habe, dass Menschen wirklich ihre Kreativität mal rauslassen können. So. Das sind aber die wenigen Fälle. Die meisten sind, wie überall, sind die meisten Fälle die schwachen Fälle. Und einige starke kommen vor.
Die Künstlerin Inge Drews, heute zu Gast in der Sendung Menschen. Und ich habe ja schon gesagt, sie malt und sie schreibt Gedichte. Und ich habe noch ein Gedicht für heute mitgebracht und ausgesucht. Und darin heißt es, ein Sternmaß Glück neben dem großen, herrlichen Mond. Mehr kriegst du doch nie. Das geht natürlich noch weiter. Du kannst auch gleich ganz mal lesen. Das klingt sehr, das klingt nicht besonders glücklich. Ein Sternmaß Glück neben dem großen, herrlichen Mond. Mehr kriegst du doch nie.
Ja, wir haben so einen Riesenanspruch. Wir wollen immer den ganzen Mond haben. Jedes kleine Menschlein will den ganzen Mond haben.
Ja, warum nicht? Sie wollten doch auch ganz Paris.
Das ist übrigens eine Frage, die hat immer ein Pariser Maler gestellt. Der hat immer, ich glaube, Picasso hat das auch mal gesagt, pourquoi pas?
Ja, warum nicht? Warum muss ich mich denn mit einem Sternmaßglück, also warum sind Sie nach Paris aufgebrochen, in dieses unsichere Leben?
Das war mein Sternmaßglück. Ich kann doch nicht den Mond verlangen.
Nein?
Nein, das ist doch völlig unrealistisch. Dann tue ich ja so, als würde ich gar keine Stolpersteine finden.
Naja. Was heißt denn, ach so.
Wenn das ist so, wie du durch das Raue zu den Sternen. Also den Sternbild findet man schon.
Also wenn man jetzt den Mond haben will, muss man noch viel mehr Schmerz aushalten.
Den Mond kriegt man überhaupt nicht. Das ist hier kein Ort dafür.
Die blaue Blume, okay, wir brauchen sie
ja, die blaue Blume ist die Poesie und die Romantiker haben alle gelitten. Also,
die haben alle den Mond, natürlich kann man nicht bis zum Mond
aber
gehen.
Aber den Mond besungen,
ich
ja.
Ich lese das mal weiter. Ein Sternmaß Glück neben dem großen, herrlichen Mond, mehr kriegst du doch nie. Schmerz bleibt immer genug. Darin gewiss und deiner Gedenk kannst du dir leisten, was freiheitlich ist. Ein Sternmaß Anarchie demgegenüber und ohne Kniefall in der Betbank. Den Rest bleibst du ohnehin brav und geborgen in dem, wie es sein soll oder so klingt und was man dich fürchten gelehrt hat. Vor allem jenes. Sieh nicht auf dich selber und lass Wunsch drin sein oder vergiss es. Genannt haben Sie das kleine Anarchie und ich habe das ausgesucht für das Ende der Sendung, weil ich da tatsächlich nochmal auf das Glück zurückkommen möchte. Auf das Glück in seiner, nicht in seiner Plastikfassung, sondern in seiner wirklichen Fassung, wo es ja um die Erfüllung geht, darum, ob unser Leben Sinn macht, ob am Ende sagt, ich habe umsonst gelebt oder nicht. Sie haben so viel gewagt, Sie haben sich so viel getraut und sind aufgebrochen. Dann sage ich so, wenn es den Mond eben, lass mal den Mond weg, haben Sie Ihr Sternmaß Glück gefunden im Leben?
Ja. Das ist, mir fällt was ganz Dummes dazu ein. Der Köpenick hat mal irgendwie über seine Eskapaden und so weiter, hat er gesagt, und wenn ich dann vor den Herr Gott komme und er sagt, was hast du mit deinem Leben gemacht? So. Mhm. Jetzt bin ich ja so alt und ich bin ja 5 Jahre älter, als ich gesagt habe, irrtümlicherweise, weil ich nämlich nicht zählen kann.
Im Fragebogen haben Sie am Anfang fast 70 gesagt. Ja. Ich habe mich gewundert, aber still geschwiegen, weil ich natürlich weiß, dass Sie 75 werden und ich dachte, Sie wollten sich jünger machen.
Ja, ich vertue mich immer mit Zahlen. Das ist überhaupt keine Absicht.
Sie haben sich nur vertan. Sie wollten nicht.
Ich vertue mich, weil ich weiß nicht, jedes Jahr nicht weiß, wie alt ich bin. Okay. Das glaubt mir keiner, ist auch jetzt egal. Also das mit dem Glück gefunden, das ist so, glaube ich, wenn man alt ist und hat so im Groben das Gefühl, man hat das, was man tat, richtig gemacht oder es war das, was man wollte. Das kann man nicht so mit einem Satz zusammenfassen. Man hat nicht gegen sich gelebt. Mhm. So, das ist das Glück.
Und dieses Sternmaß Glück, wenn jetzt, es hören uns ja viele Menschen zu, wenn die sich auch nach ihrem Sternmaß Glück für ihr Leben sehen, was muss man tun, damit man es bekommt?
Es merken. Es kommt ja.
Und woher weiß man, dass es nicht mehr gibt? Also woher weiß man, das ist mein Sternmaß?
Weil man immer auf die Schnauze fällt. Weil man immer, wenn man zu große Ansprüche hat.
Das meine ich nicht. Wann? Also Sie sind ja nach Paris gegangen. Sie haben sich Ihr Sternmaß ja genommen. Sie hätten ja auch schon vorher denken können, das ist mein Sternmaß. In diesem miefigen Köln zu sein, eine Grafikerlehre zu machen, das ist mein Sternmaß. Woher weiß man, dass zum eigenen Sternmaß nicht nur die Grafikerlehre, sondern auch Paris gehört?
Ich glaube, das ist ein Sehnen nach der Weite, aus dem Engen rauszukommen, aus dem ewig Gleichen. Und das fordert immer den Schritt ins Ungewisse. Da kann das Glück ja lauern.
Also, verstehe ich das jetzt richtig? Also, sich sehnen und das merken, das fühlen und das versuchen. Und wenn man dann dabei aber auf die Nase fällt, dann war es eben der Mond. Und wenn es geht, dann ist es das Sternmaß Glück gewesen.
Ja, ich glaube, das ist so, wie jemand mal gesagt hat, das Glück, das sind die glücklichen Momente. Das Leben ist gefüllt von Erfahrungen, die sollen wir auch machen. Also wir sollen ja durch diese ganzen schrecklichen Windungen durch. Ja.
Wie Sie das sagen. Sie müssten sehen, wie Sie dabei gucken. Sie gucken dabei so ein bisschen bedröppelt, um das mal so zu sagen.
Ja, man wird bedröppelt. Man wird bedröppelt und man wird wieder hochgerissen. Man kann ja nicht da verharren.
Ingeborg Drews, ich danke Ihnen, dass Sie hier hingekommen sind, dass Sie uns erzählt haben von Ihrem Paris, denn Ihr Paris trägt grüne Schuhe und dass Sie uns Einblick haben nehmen lassen in Ihr Sternmaß Glück, was Sie sich nicht haben nehmen lassen. Okay, und ich gucke, wie das an dem Mond geht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche wirklich, dass Sie alle dieses Sternmaß Glück, was in Ihrem Leben vorhanden ist, finden. Ich danke Ihnen, Ingeborg Drews, und ich wünsche von Herzen, dass Ihr Sternmaßglück noch lange nicht ausgeschöpft ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.